NDR Info. Echo des Tages.
Und dazu begrüße ich Sie ganz herzlich. Mein Name ist Charlotte Voss. Wir schauen auf folgende Themen. Was ist mit der belarussischen Oppositionspolitikerin Maria Kolesnikowa passiert, die an der Grenze zur Ukraine festgesetzt worden sein soll? Fragen an unsere Korrespondentin in Moskau. Was macht Boris Johnson? Will er ein Handelsabkommen mit der EU platzen lassen? Hören Sie dazu unseren Kommentar aus London. Was ist mit den Bordellen? Nach fast 6 Monaten heißt es jetzt, sie dürfen im Norden und auch in Nordrhein-Westfalen wieder aufmachen. Und was macht Tennisspieler Alexander Zverev in der Favoritenrolle bei den US Open? Dazu mehr am Ende der Sendung. Seit Alexander Lukaschenkos umstrittener Wiederwahl vor knapp einem Monat gibt es in der ehemaligen Sowjetrepublik Belarus Massenproteste, trotz hunderter Festnahmen und der Ausreise prominenter Oppositioneller. Im Fall der laut dem Grenzschutz nun ebenfalls festgenommenen Maria Kolesnikowa gab es widersprüchliche Informationen darüber, ob sie ausreisen wollte oder ausgewiesen werden sollte. Bevor ich über die Situation mit unserer Korrespondentin in Moskau spreche, fasst Stefan Lag die Ereignisse und die widersprüchlichen Positionen von heute zusammen.
Am Vormittag beschäftigte die Frage, wo ist Maria Kolesnikowa, sogar Kremlsprecher Peskow. Auch er habe keine Ahnung, wo sich die belarussische Oppositionelle genau aufhalte. Ihre Verschleppung aus Minsk tags zuvor sei jedenfalls nicht hinzunehmen. Die Sache ist doch, dass man Entführungen von Menschen keineswegs akzeptieren kann. Man muss so etwas natürlich von den Festnahmen, die strikt gesetzmäßig durchzuführen sind, unterscheiden. Wir haben bis jetzt keine detaillierten Informationen, was genau mit Kolesnikowa passiert ist. Denn momentan kommen sehr widersprüchliche Informationen. Und wir hoffen, dass die Situation geklärt wird und werden dann hoffentlich ausführliche Erklärungen bzw. Statements hören, die Klarheit bringen. Am Nachmittag hieß es aus ihrem Umfeld, dass Kolesnikowa von einer Grenzeinheit bei Gomel im Süden des Landes festgehalten wird. Das, was von offizieller belarussischer Seite zu hören war, klang eher nach einer Räuberpistole und warf zudem mehr Fragen auf, als dass es die gewünschte Klarheit brachte. Mit hohem Tempo sei Kolesnikowa in einem Wagen mit ihren Mitarbeitern Rodnenkov und Kravtsov auf die Grenze zugerast. Irgendwie ist sie dann aus dem Auto gelangt, während die anderen beiden in Richtung Ukraine weiterfuhren. Kiew bestätigte die Einreise der beiden Begleiter von Kolesnikowa, widersprach jedoch der Darstellung aus Minsk. Es habe sich keineswegs um eine freiwillige Ausreise gehandelt, sondern um eine erzwungene Abschiebung, hieß es aus dem ukrainischen Außenministerium. Die 38-jährige Oppositionelle wurde von belarussischen Grenzschützern festgenommen. Wohl nicht ganz unfreiwillig, mutmaßt Valentin Stefanovic, Leiter des Menschenrechtszentrums Vjasna, in einem Interview mit dem ARD-Hörfunk. Jetzt sehen wir doch, dass Maria Kolesnikowa Pläne des Regimes zunichte gemacht hat, sie gewaltsam aus dem Lande auszuweisen, indem sie ihren Pass zerrissen hat. So ist sie auf belarussischem Boden geblieben. Ihr weiteres Schicksal ist bis jetzt unbekannt. Ich hoffe, dass sie in nächster Zeit freigelassen wird. Aber das ist im Grunde genommen eine neue Art von Repression, die unsere Behörden gerade getestet haben. Und das setzen sie nun sehr aktiv um. Die Ausweisung bzw. auch gewaltsame Abschiebung der oppositionellen Anführer ins Ausland. Der belarussische Präsident Lukaschenko überraschte in einem Interview mit russischen Staatsmedien mit einer ganz eigenen Version der Vorgänge. Kolesnikowa habe versucht, zu ihrer Schwester in die Ukraine zu fliehen und sei bei einem illegalen Grenzübertritt verhaftet worden. Gespräche mit der Opposition könne man nicht führen, so Lukaschenko weiter. Alles, was sie anzubieten habe, sei eine Katastrophe für Belarus. Oppositionsführerin Tichanowskaja wandte sich heute in einer Rede vor dem Europarat an die internationale Gemeinschaft. Ich weigere mich hinzunehmen, wie Millionen Belarussen, dass dies das Schicksal meines Landes ist. Ich weigere mich zu akzeptieren, wie Millionen von Belarussen, dass die internationale Gemeinschaft einfach nur zuguckt, wie massenhaft Menschenrechte verletzt werden. Es müsse internationalen Druck auf das Regime Lukaschenko geben. Sanktionen gegen einzelne Vertreter des Machtapparates seien notwendig.
Und es gibt natürlich auch erste Reaktionen. Außenminister Maas hat getwittert, als müsse ein europäisches gemeinsames Vorgehen geben. Und er hat auch weitere Sanktionen ins Spiel gebracht. Zugehört hat schon Christina Nagel, unsere Korrespondentin in Moskau. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Frau Nagel, was halten Sie für wahrscheinlich, nach dem, was wir alles gehört haben, was ist mit Frau Kolesnikova tatsächlich passiert? Was meinen Sie?
Es gibt jetzt noch eine nächste Version, die ich ins Spiel bringen kann, und zwar ihre beiden Mitarbeiter, die es eben bis in die Ukraine geschafft haben, haben eben in Kiew eine Pressekonferenz begonnen und da haben sie ihre Version erzählt und demnach sind sie alle einzeln in getrennten Autos in einer Kolonne über die belarussische Grenze gebracht worden in das neutrale Gebiet zwischen der Ukraine und Belarus. Da hätten sie umsteigen müssen in das Auto, in das persönliche Auto eines der Mitarbeiter. Und dann habe man eben auch Kolesnikova dazu gebracht. Die habe man mit Gewalt tatsächlich in dieses Auto verfrachten müssen. Und man habe sie dann dort mehr oder weniger eingesperrt, indem man die Türverriegelung zugemacht hat. Sobald sie ihren Pass in den Händen gehabt hätte, hätte sie den dann tatsächlich zerrissen und zum Teil verschluckt, zum Teil aus dem Fenster geworfen. Und dann sei es ihr gelungen, durch das Autofenster hinaus zu klettern. Und dann sei sie wieder auf die belarussische Grenze zugegangen. Und da sei sie dann eben festgenommen, während die anderen beiden in die andere Richtung gefahren sind, in die Ukraine.
Die Ukraine heißt also Dissidenten aus Belarus willkommen. Was für ein Spannungsfeld baut sich da eigentlich gerade auf? Minsk, Kiew, Moskau.
Ja, das ist natürlich ein Spannungsfeld, was sehr viel Potenzial hat, tatsächlich für weitere Eskalationen zu sorgen. Und deshalb haben auch die ukrainischen Behörden schon früh gesagt, als es hieß, Kolesnikova sei bei ihnen, sei im Land, da haben sie gesagt, naja, das ist jetzt sehr typisch. Jetzt ist schon eine in Polen, eine ist in Litauen. Dass wir die Nächsten auf der Liste sind, sei eigentlich klar gewesen, weil man ja weiß, dass bei dieser Auflistung, wenn es heißt, das Ganze ist orchestriert aus dem Ausland, das Ganze wird finanziert aus dem Ausland, dass diese Länder dabei immer eine Rolle spielen, immer wieder genannt worden. Und natürlich gibt es da großes Konfliktpotenzial mit der Ostukraine. Es wird immer wieder auch von russischer, belarussischer Seite auf den Maidan verwiesen, auf die Revolution, die dort stattgefunden hat, dass man sowas nicht zulasse. Das heißt, das ist natürlich dann auch was, womit der Belarus Präsident sicherlich auch wieder argumentieren wird.
Und auch heute Abend soll es ja in Minsk wieder Proteste der Opposition geben, inzwischen ohne all die drei Frauen, die gegen Lukaschenko ja sehr prominent und öffentlich angetreten waren. Was ist zu erwarten von diesem Abend heute Abend, vor allem vor dem Hintergrund der Ereignisse gestern und heute?
Es sind tatsächlich schon wieder, obwohl es sehr spontan zu diesem Marsch aufgerufen wurde, Hunderte unterwegs. Es werden auch immer mehr jetzt im Laufe des Abends. Es gibt schon wieder sehr viele Festnahmen. Da wird auch diesmal gegen Frauen vorgegangen. Das ist ja etwas, was man bislang so nicht gesehen hat. Aber man sieht eben schon, dass die Leute jetzt auch nochmal sensibilisiert worden sind durch den Fall Kolesnikova. Es wird jetzt ganz oft skandiert, Mascha, du bist unsere Heldin. Mascha eben die quasi nette Form für Maria, wie sie ja mit Vornamen heißt. Das heißt, die Leute werden deshalb nicht abgeschreckt. Der Protest fällt nicht in sich zusammen, sondern durch diesen Vorfall wird er geradezu nochmal befeuert.
Das waren Live-Einschätzungen von unserer Korrespondentin Christina Nagel in Moskau. Vielen Dank. Und wir schauen auf den Brexit, denn an den Börsen gab es auch heute Verluste. Unter anderem musste auch das britische Pfund ein weiteres Minus hinnehmen. Anleger blickt mit Sorge auf eine neue Verhandlungsrunde zwischen Großbritannien und der EU über einen Handelspakt nach dem Brexit, die sogenannten Post-Brexit-Gespräche. Der britische Premierminister Johnson hatte ja angekündigt, den Brexit-Vertrag möglicherweise so nicht zu akzeptieren wegen Nordirland. Das sorgt in Brüssel für erhebliches Unverständnis. Holger Beckmann fasst zusammen.
Schon bisher war die Brüsseler Perspektive auf den Brexit und das, was danach kommen soll, von diversen Irritationen geprägt.
Ich verstehe nicht ganz die Haltung mancher in London, die sagen, man kann den Binnenmarkt, die Zollunion, die Europäische Union verlassen und alle Pflichten abgeben, aber nach wie vor soll ansonsten alles so bleiben, wie es ist. Nein, ein Drittstaat ist in einer anderen Position als ein Mitgliedstaat.
So hat es beispielsweise der CDU-Politiker David McAllister auf den Punkt gebracht, der Brexit-Beauftragte des Europäischen Parlaments. Doch was jetzt aus London zu hören ist, das dürfte bei einigen aus Irritation schlichte Fassungslosigkeit machen. Freilich will das aus der EU-Kommission niemand so deutlich sagen. Schließlich hat die neue Runde der Post-Brexit Brexit-Gespräche ja heute erst begonnen und die Verhandlungen möchte man nicht mit möglicherweise unbedachten oder emotionalen Äußerungen aus Brüssel zusätzlich belasten. Das habe ja, so heißt es hinter vorgehaltener Hand, Großbritanniens Premier schon selbst ausreichend genug getan. Denn Boris Johnson hat dafür plädiert, den gesamten im vergangenen Jahr zwischen EU und London ausgehandelten und von beiden Seiten ratifizierten Austrittsvertrag wieder aufzuschnüren. Grund? Der künftige Status von Nordirland. Dieser sei für das Vereinigte Königreich so nicht akzeptabel. Offenbar stört man sich in London daran, dass im britischen Teil Irlands auch künftig diverse EU-Regeln gelten sollen, damit Grenzkontrollen zum EU-Mitglied Republik Irland vermieden werden. An einer Lösung dieses Problems hatte man monatelang gearbeitet. Doch diese Lösung will Boris Johnson nun offenbar nicht mehr akzeptieren. Für den SPD-Europaparlamentarier Bernd Lange unbegreiflich.
Wenn das wirklich auf den Tisch kommt, dann müssen wir, glaube ich, die Verhandlungen abbrechen über einen Handelsvertrag, weil das in der Tat ein Unterlaufen von vertraglich vereinbarten Geschichten ist.
Ein endgültiges Scheitern der Gespräche schätzen in Brüssel deshalb immer mehr als ein zunehmend wahrscheinliches Szenario ein. Das würde bedeuten, ab Jahreswechsel, nämlich dann, wenn die Übergangszeit nach dem eigentlich beschlossenen Brexit endgültig vorbei sein wird, könnte Großbritannien tatsächlich und mit allen Konsequenzen wieder Drittstaat zur EU sein. Mit Grenzkontrollen für Personen und Waren, mit gegenseitigen Zöllen und ohne das Recht vor allem von Briten und Kontinentaleuropäern, sich frei zwischen beiden Seiten hin und her bewegen zu dürfen.
Was treibt Boris Johnson an? Bluff oder bitterer Ernst? Wir haben unseren London-Korrespondenten Thomas Spickhofen um seine Meinung gebeten.
Ein bisschen fassungslos schaut man ja auf die britische Regierung und ihren Premierminister. Blöfft er nur oder meint Boris Johnson es wirklich ernst? Die Haltung des britischen Regierungschefs sieht aus wie die klassische Cowboy-Attitüde aus einem Wildwestfilm, in der der Pokerspieler mit zusammengekniffenen Augen sein Gegenüber ins Visier nimmt, für den ultimativen Bluff den letzten Zigarillo noch im Mundwinkel. Will er den alten Vertrag wirklich noch einmal aufrübbeln? Ist das sein letztes Ass im Ärmel? Und steht er, wenn das Spiel nicht so läuft, wie er will, tatsächlich einfach auf und verlässt den Tisch? Genau weiß das niemand, aber es gibt genug Hinweise, dass Boris Johnson es wirklich ernst meint mit dem Aufstehen und Weggehen. Ja, sein Kurs ist nicht unumstritten, auch nicht in den eigenen Reihen. Gerade erst hat der Chef der juristischen Abteilung der Regierung hingeschmissen, Medienberichten zufolge, weil sich die Regierung angeblich nicht an das vor einem Jahr unterschriebene Austrittsabkommen halten will. Und ja, auch in der Bevölkerung schmilzt die Unterstützung für Johnson, allerdings vor allem, weil das Corona-Krisenmanagement erkennbar schlecht war. Was den Brexit angeht, wollen die meisten Briten dagegen nur noch, dass das Thema irgendwie verschwindet, dass es vom Tisch kommt. Auf diese Stimmung hat Boris Johnson mit seinem Let's get Brexit done im Wahlkampf gesetzt. Damit hat er sich sein Regierungsmandat geholt und eine satte Mehrheit im Unterhaus verschafft. Mit dem Versprechen, endlich den Brexit zu liefern, hat er sogar Labour-Hochburgen erobert. Ganz unverhofft sitzen jetzt Tory-Abgeordnete von dort im Unterhaus und sie wissen, dass sie das einzig und allein Boris Johnson zu verdanken haben. Mit anderen Worten, Boris Johnson sitzt so fest im Sattel wie schon lange kein Premierminister mehr. Darauf immerhin kann die Europäische Union bauen, dass ein Abkommen, das sie mit diesem Premier abschließt, nicht mehr vom britischen Parlament ausgebremst wird, wie das bei Theresa May mehrfach der Fall war. Johnson ist sich seiner Stärke daheim vollauf bewusst. Das steht hinter der No-Deal-Drohgebärde. Dass Boris nur blufft, darauf sollte niemand setzen, bei keinem einzigen Londoner Buchmacher.
Soweit der Kommentar von Thomas Spickhofen. Wir bleiben bei der EU und schauen auf eine Personalie. Die gerade erst eingesetzte EU-Kommission hat nämlich schon den ersten Wechsel. Die Irin Mairead McGuinness kommt. Phil Hogan geht dazu aus Brüssel. Jakob Mayer.
McGuinness wird nach den Worten von Kommissionschefin Ursula von der Leyen für Finanzdienstleistungen zuständig sein. Damit baut von der Leyen ihr Team um. Irland verliert die Zuständigkeit für das wichtige Handelsressort. Das übernimmt der Vizepräsident der Kommission Valdis Dombrovskis aus Lettland. Von der Leyen würdigte die künftige Kommissarin McGuinness als Europapolitikerin mit langer Erfahrung. Sie gehört seit 2004 dem Europaparlament an und ist derzeit seine erste Vizepräsidentin. Diese Erfahrung sei entscheidend, um die Kommission Kommission in den wichtigen Bereichen nachhaltiger Wandel und Digitalisierung voranzubringen. Mit McGuinness Berufung kommt von der Leyen ihrem erklärten Ziel näher, ein ausgeglichenes Verhältnis von Männern und Frauen in ihrer Kommission zu erreichen. Der frühere irische Handelskommissar Hogan musste vor 2 Wochen gehen, weil er gegen Corona-Bestimmungen in seinem Heimatland verstoßen und Quarantäneregeln missachtet hatte.
Um die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie geht es heute Abend mal wieder bei einem Autogipfel. Und da hat die CSU nochmal nachgelegt. Sie will weiter Kaufprämien auch für Autos mit Verbrennungsmotoren. Obwohl Kanzlerin Merkel diesen ja schon eine Absage erteilt hat und auch die SPD-Spitze dagegen ist. In wenigen Minuten beginnt die Videokonferenz zur Ausgangslage aus Berlin. Christopher Jenert.
Dass bei dem Autotreffen heute viel rauskommt, das glauben die wenigsten. Selbst die Kanzlerin soll intern gesagt haben, man werde voraussichtlich eine Arbeitsgruppe einsetzen, die dann weiter verhandeln soll. Auch Vertreter der Industrie gehen nicht von bahnbrechenden Ergebnissen aus. Über das Ziel sind sich eigentlich alle einig. Der schwächelnden Autoindustrie muss geholfen werden. Die Fragen, die dabei zu klären sind, sind eher grundsätzlicher Natur. Alte Technologien fördern oder nicht zum Beispiel. Das hieße nämlich, eine Kaufprämie für Verbrennungsmotoren einzuführen. Es wird aber auch darum gehen, ob Kaufprämien überhaupt sinnvoll sind, egal ob für E-Autos oder Verbrenner. Für Verkehrsminister Andreas Scheuer von der CSU ist die Antwort klar.
Wir haben jetzt geholfen bei Elektrofahrzeugen mit Prämie bis zu 9.000 Euro. Wir sehen, dass diese Autos, die als Elektroautos zur Verfügung stehen, jetzt verkauft sind. Also müssen wir darauf schauen, dass die modern entwickelt, effizient entwickelt sind und noch auf Halde stehen, auch verkauft werden.
Sprich, Kaufprämien jetzt auch für Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren. Andere stellen in Frage, ob das wirklich so sinnvoll wäre. Zum Beispiel Frank Sitter von der FDP.
Das wird nur ein kurzes Strohfeuer erzeugen. Denn letztendlich bezahlt der Steuerzahler die Investition eines Käufers, der sich ein Auto kaufen möchte. Wir lösen damit nicht die Probleme der Automobilwirtschaft. Hierfür braucht es ganz, ganz andere Maßnahmen, um die Automobilwirtschaft in Deutschland wieder zukunftsfähig zu machen.
Dieser Meinung sind auch andere, wie der Fraktionschef der Grünen, Anton Hofreiter.
Sie braucht Unterstützung für Investitionen in moderne Klimaschutztechnologie. Sie braucht Unterstützung, um die Arbeitsplätze erhalten zu können. Und deshalb erwarten wir von der Bundesregierung, dass sie schnell dafür sorgt, dass es Transformationsfonds gibt, insbesondere für die Zulieferbetriebe. Die Zulieferbetriebe stehen zum Teil mit dem Rücken zur Wand.
SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich fordert Ähnliches. Maßnahmen nämlich, die in die Zukunft gerichtet sind. Ein Beispiel, das immer genannt wird, die Ladeinfrastruktur ausbauen, um E-Autos attraktiver zu machen. Der Parteichef der Linken, Bernd Rixinger, wiederum wird da etwas kreativer. Er sagt, die Autoindustrie muss sich darauf einstellen, auch andere Produkte für die Mobilitätswende herzustellen, damit da wiederum weiter Arbeitsplätze entstehen.
Die Automobilindustrie kann auch Bahnzubehör bauen. Und ich meine, es ist da irgendwie nicht fassbar, dass die Bahnen nicht ausgebaut werden können, weil es an Waggons, Lokomotiven und Weichen und vielem anderen fehlt. Man muss also einen Umbau machen, eine Konversion.
Klar ist, alle wissen, dass die Autoindustrie Hilfe braucht. Über den Weg dahin wird aber noch gestritten. Dass heute Abend schon Lösungen vorliegen, das ist dabei eher unwahrscheinlich.
Inzwischen haben vermutlich tausende Menschen mal nachgeschaut, wo sie sich im Falle eines Falles, wenn sie Corona-Symptome haben sollten, melden müssten. Genau, beim Gesundheitsamt um die Ecke. Und diese Ämter sind derzeit gefragt und beschäftigt wie selten zuvor. Aus diesem Grund gab es heute Besuch und Dank von ganz oben, zumindest per Videokonferenz, wie Barbara Kostolnik berichtet.
Die Kanzlerin will hineinhören in die konkreten Sorgen und Nöte der Gesundheitsamtmitarbeiter, die in der Corona-Pandemie an vorderster Front stehen und die bislang ziemlich erfolgreich waren. Das lässt Angela Merkel sie gleich zu Beginn wissen.
Sie haben einen ganz wesentlichen Anteil daran, dass wir das Infektionsgeschehen bislang in Deutschland doch weitgehend unter Kontrolle halten konnten, können und hoffentlich auch das weiter uns so gelingt.
Dass das weiter so gelingt, dafür soll dieser Austausch per Videokonferenz im Kanzleramt sorgen. In großer Runde, ungewohntes Neuland, auch für die Kanzlerin.
Trotz der zunehmenden Digitalisierung ist das Konferenzformat ungewöhnlich. Das ist für uns ja heute eine Neuheit, wo wir auch noch keine Erfahrungen haben. Aber der öffentliche Gesundheitsdienst in der Corona-Pandemie, darüber wollen wir in einem so großen Kreis heute miteinander ins Gespräch kommen.
In der Videokonferenz spricht die Kanzlerin mit Amtsleitern, Gesundheitsdezernentinnen. 5 Gesundheitsämter aus Frankfurt, Köln, Gütersloh, Reutlingen und Soest stellen ihre Konzepte vor, wie sie der Pandemie noch besser Herr werden wollen. In einem Grußwort greift Bayerns Ministerpräsident Markus Söder tief in die Hausmittelkiste, um die Bedeutung des öffentlichen Gesundheitsdienstes gebührend zu loben.
Noch nie war der öffentliche Gesundheitsdienst so wertvoll wie heute.
Nur loben und klatschen aber sei zu wenig. Jetzt müssten sich die Arbeitsbedingungen grundlegend verbessern. Das fordert auch Hamburgs erster Bürgermeister Peter Tschentscher, ebenfalls per zugeschaltetem Videogruß.
Es geht um mehr Personal, moderne Technik und die Einführung digitaler Verfahren.
Mit 4 Milliarden Euro über die nächsten 6 Jahre wird der Bund den öffentlichen Gesundheitsdienst unterstützen. Mindestens 5.000 Stellen sollen bis Ende 2022 entstehen. Der Präsident des Deutschen Städte- und Gemeindebundes, Uwe Brandl, ist skeptisch, ob das gelingt.
Also in der Tat ist das meine größte Sorge. Wo kriegen wir die Köpfe her? Wo kriegen wir die Mediziner her? Und da muss man auch sehen, dass natürlich im öffentlichen Bereich anders verdient wird als in der Privatwirtschaft. Da gab es ja schon Diskussionen, ob man nicht das Tarifrecht entsprechend modifizieren und ändern muss. Und ich glaube, dieser Diskussion werden wir uns auch nochmal stellen müssen.
Der sogenannte Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst sieht neben mehr Personal und besserer Bezahlung auch eine Modernisierung der Ämter und der Abläufe vor. Das Geld soll insbesondere die Digitalisierung voranbringen. Mehr vernetzte Systeme schweben dem Gesundheitsminister vor.
Wir erleben ja jetzt schon, dass, obwohl 2 Gesundheitsämter nebeneinander sind, aber in 2 verschiedenen Bundesländern zum Teil ganz unterschiedliche Softwares genutzt werden, der Datenaustausch nicht immer so leicht möglich ist, die Anbindung an die Labore.
Es hakte bei vielem und Corona hat die Schwachstellen schonungslos offengelegt. Aber es gibt Hoffnung. Das neue Geld, die Aufwertung und das frisch polierte Renommee zeigen offenbar schon erste Wirkung.
Ich habe jetzt schon bei einem Besuch in meinem Wahlkreis erfahren, dass viele schon Angst haben, dass jetzt alle Ärzte zum öffentlichen Gesundheitsdienst gehen und nicht mehr für die akutmedizinische Versorgung zur Verfügung stehen. Also das wird wieder eine neue Diskussion geben.
Neue Ängste, neue Sorgen, neue Nöte. Merkel wird auch hier genau hinhören.
Derzeit wird diskutiert, ob Gastronomen im eher ungastlichen Herbst und Winter Heizpilze draußen aufstellen dürfen, um somit ein warmes Plätzchen für Gäste zu schaffen, die Corona-bedingt lieber draußen sitzen möchten. Eine Branche ächzt. Laut DEHOGA-Verband bangen 6 von 10 Betrieben aus dem Hotel- und Gaststättenbereich um ihre Existenz. Wie aber geht es anderen Firmen in der Pandemiezeit? Das wollten der Arbeitgeberverband und der Microsoft-Konzern wissen. Das Ergebnis liegt nun vor. Thorsten Huhn hat die Einzelheiten.
Die Betriebe hätten in der Corona-Pandemie eine hohe organisatorische Anpassungsfähigkeit bewiesen. 2/3 der Befragten gaben an, dass sie sich während der Pandemie neue Arbeitsweisen angewöhnt hätten. Die Hälfte sagt, dass ihr Unternehmen insgesamt flexibler geworden sei. In den Belegschaften herrsche eine große Offenheit für neue Lösungen, heißt es in der Untersuchung. 6 von 10 Beschäftigten gaben an, dass sie sich gerne mit neuen Technologien und Arbeitsweisen auseinandersetzen. Gut 40% der Befragten sagen, dass ihr Unternehmen jetzt besser ausgestattet sei als vor der Krise. Wir haben in der Krise einen massiven Modernisierungsschub in der Arbeitswelt erlebt, sagte der Hauptgeschäftsführer der Arbeitgeberverbände Steffen Kampeter. Er ergänzte, Investitionen in die Digitalisierung seien Investitionen in die Zukunft. Sie tragen entscheidend zur Anpassungsfähigkeit der Unternehmen bei.
Schritt für Schritt werden die Corona-Schutzmaßnahmen runtergefahren oder aufgehoben. Heute haben mehrere norddeutsche Bundesländer weitere Lockerungen angekündigt. In Mecklenburg-Vorpommern dürfen sich Sportfans etwa auf eine Rückkehr ins Stadion freuen. Astrid Kühn mit einem Überblick.
Das Kabinett in Schwerin beschloss in einer Sitzung, dass Fans künftig ohne feste Obergrenze wieder in die Stadien dürfen, vorausgesetzt die Vereine haben ein entsprechendes Hygienekonzept. Die Zahl der Zuschauer wird dann für das jeweilige Stadion oder die Halle bestimmt. Fußball-Drittligist Hansa Rostock kann am Wochenende für sein Pokalspiel 7.500 Zuschauer zulassen. In den norddeutschen Nachbarländern Hamburg, Schleswig-Holstein, Bremen und Niedersachsen ist Prostitution vom 15. September an wieder erlaubt. Allerdings müssen etwa Kontaktlisten geführt und Terminabsprachen gemacht werden. In anderen Bundesländern hatte es schon Gerichtsurteile gegeben, die ein weiteres Verbot von Prostitution aufgrund der aktuellen Corona-Infektionszahlen als unverhältnismäßig bewerten. Was den Besuch öffentlicher Saunaanlagen angeht, hat Schleswig-Holstein aktuell bundesweit die strengsten Regeln. Nur eine Person oder ein Haushalt darf die Einrichtung gleichzeitig benutzen. Die Landesregierung in Kiel will dies nun schrittweise lockern.
Und auch in Nordrhein-Westfalen können Bordelle wieder öffnen. Dort hat das OVG Münster das Verbot von sexuellen Dienstleistungen in der Corona-Schutzverordnung des Landes NRW gekippt. Es sind Pläne, die Verbraucherschützer beunruhigen. Zwei Wirtschaftsauskunftsteilen, darunter die Schufa, haben nach Recherchen von NDR und Süddeutscher Zeitung Datenbanken konzipiert, mit denen Energieversorger wechselfreudige Kunden identifizieren könnten, um sie anschließend als Neukunden abzulehnen. Der Grund? Solche Kunden sind unbeliebt in der Strom- und Gasbranche, weil sie Boni kassieren und im nächsten Jahr dann wieder weg sind. Aus Hamburg Lea Busch und Peter Hornung mit Reaktion.
Es sei das gute Recht der Strom- und Gaskunden, sich den günstigsten Tarif herauszusuchen und auch häufiger zu wechseln.
Dann zu versuchen, diese Leute irgendwie rauszufiltern, weil sie bestimmte Angebote wahrnehmen und ebenso flexibel sind, kann nicht korrekt sein.
Sagt Reinhard Huben, verbraucherpolitischer Sprecher der FDP. Unerwünschte Kunden systematisch herausfiltern, das genau könne man mit den geplanten branchenweiten Datenbanken tun, befürchtet der Verbraucherzentrale Bundesverband. Datenbanken, in die Daten normaler Kunden gespeichert werden, inklusive Laufzeit des aktuellen Vertrags. Ein neuer Versorger sehe also, der Neukunde, der gerade einen Vertrag will, hat jüngst schon einmal gewechselt. Solche Kunden sind unbeliebt, denn der Wechsel rentiert sich für die Versorger häufig erst, wenn jemand länger bleibt als die Mindestvertragszeit. Es sei ganz klar, solche Datenbanken schadeten dem Verbraucher, sagt Tabea Rössner von den Grünen.
Deshalb kann das nicht sein, dass hier der Verbraucherschutz weiter ausgehebelt wird. Denn der Wettbewerb, die Liberalisierung des Energiemarktes ist ja eben deshalb eingerichtet worden, damit Verbraucherinnen und Verbraucher die Wahlmöglichkeit haben.
Allerdings, die Datenschutzbehörden der Länder sind sich nicht einig, ob Wirtschaftsauskunftsteilen wie der Schufa gestattet werden sollte, die Vertragsdaten normaler Energiekunden zu speichern. Bislang dürfen sie das nur bei säumigen Zahlern tun oder bei Betrugsversuchen. Hessen sagt ja, sie sollen es dürfen. Andere Bundesländer sind da deutlich kritischer. Anfang November wollen die Behörden über das Thema sprechen. Ein wichtiger Termin, meint Sebastian Steinicke, verbraucherpolitischer Sprecher der CDU-CSU-Bundestagsfraktion.
Ich glaube, dem sollte man auch nicht vorgreifen, sondern sollte mal abwarten, was die Datenschutzbehörden da sagen. Aber wir sehen es durchaus kritisch, weil tatsächlich damit die Gefahr besteht, dass die einzelnen Kunden diskriminiert werden.
Die Bundesregierung müsse der Schufa verbieten, im Auftrag privater Konzerne beliebig Daten über Verbraucher zu sammeln und zu deren Nachteil weiterzugeben, so die linken Politikerin Sarah Wagenknecht auf Twitter. Statt gläserne Kunden brauchten wir mehr Transparenz in Unternehmen und besseren Daten- und Verbraucherschutz. Die Schufa sagt, es handele sich nur um Pläne. Die Datenbank sei technisch noch nicht fertig. Zudem sei sie nicht dafür gemacht, Vielwechsler zu identifizieren. Unternehmen erführen ja nur, wie lange jemand beim jetzigen Versorger sei. Mehr brauche es aber gar nicht, sagt Barbara Sabeck vom Verbraucherzentrale Bundesverband.
Die Angabe zur Laufzeit des Vertrages reichen ja Unternehmen schon, damit die herausfinden können, ob Kunden bereit sind zu wechseln. Und damit besteht die Gefahr, dass solche Kunden abgelehnt werden, weil sie nicht in das Geschäftsprofil des Unternehmens passen.
Im Dunkeln sitzen muss am Ende keiner. Allerdings kann es sein, dass abgelehnte Kunden nur noch einen besonders teuren Vertrag bekommen, eventuell nur bei ihrem Grundversorger.
Und unser Blick richtet sich jetzt nach New York zu den US Open. Da tritt am Abend nämlich die deutsche Nummer 1 Alexander Zverev gegen den Kroaten Bona Coric an. Und Zverev ist überraschend in einer Favoritenrolle beim Turnier. Tim Brockmeier mit einem Ausblick auf das Viertelfinale.
Er versucht, so gut wie es geht, abzuwiegeln.
Die Matches werden trotzdem extrem schwer sein.
So gut wie es geht, davon abzulenken, dass er jetzt plötzlich zu den Mitfavoriten zählt.
Ich denke, dass andere Spieler auch die Chance jetzt und die Möglichkeit jetzt sehen. Ich denke, alle werden ihr bestes Tennis spielen und jede Chance nutzen wollen.
Es gelingt nur bedingt. Nach der Disqualifikation des absoluten Top-Favoriten auf den Titel in New York, Novak Djokovic, auf den Zverev im Halbfinale getroffen wäre, wird der Deutsche plötzlich als Erster genannt, wenn es um die Frage geht, wer denn nun nach dem Djokovic-Gate die besten Chancen auf den US Open-Titel hat.
Ich bin nicht der Einzige, der eine Chance hat.
Versucht er eben abzuwiegeln. Dominic Thiem oder auch Vorjahresfinalist Daniil Medvedev sind sicher auch zu nennen. Aber so wie sich Zverev dieser Tage in New York präsentiert, mit einer neuen, nie dagewesenen Gelassenheit, Ausgeglichenheit, gepaart mit dem sowieso schon immer vorhandenen Ausnahmetalent, ist er eben plötzlich nicht einfach nur Alexander Zverev, sondern Zverev, der Mitfavorit.
Ich hoffe, dass ich weiter einfach nur mein bestes Tennis spielen kann. Und ich bin im Viertelfinale von den US Open und ich freue mich einfach drauf.
Gegen seinen Gegner dort, Borna Coric, muss der Deutsche auch sein bestes Tennis spielen. Der Kroate wird Zverev für eine unangenehme Aufgabe stellen. Aber nochmal, der aktuelle Zverev hat das Zeug, ihn zu schlagen und ins US Open Halbfinale einzuziehen. Und spätestens dann ist er so richtig als Favorit zu nennen. Da kann er abwiegeln, wie er will.
Und damit endet das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Ich wünsche Ihnen einen friedlichen Abend. Bleiben Sie gesund. Tschüss, sagt Charlotte Voss.
NDR Info.